ARD. Kennen Sie diesen Moment? Sie sehen ein Foto, ein Bild von irgendeinem Ort auf unserem Planeten. Kann ein Berg, ein Baum, Straße, ein Haus, ein See, ein Fels sein. Und Sie denken sich, wow, da will ich hin. Warum Sie dorthin wollen, das ist vielleicht erstmal gar nicht so klar. Klar ist aber, Sie wollen unbedingt dahin. Irgendetwas zieht Sie an diesen Ort. Und dann machen Sie sich ja vielleicht auch tatsächlich auf den Weg. Daraus ist aus der Weg eine Reise durch die Sahara geworden bei Wolfgang Büscher. Er hat nämlich genauso ein Foto gesehen im Internet. Es zeigt ein Haus, schwarze Steine, in der algerischen Wüste. Ein Zimmer, ein Rückzugsort. Damit beginnt Wolfgang Büschers Reise durch die Sahara. Und dazu kommen dann noch die klangvollen Wüstennamen Ahaggar, Alger, Attakorda, Assekrim. Über diese Reise hat er geschrieben. Wolfgang Büscher, Autor und Reiseschriftsteller, war schon immer und oft weltweit unterwegs, hat darüber geschrieben, Israel, Nordamerika, zu Fuß von Berlin nach Moskau und viele weitere Reportagen. Es geht auch immer um den Weg, die Erfahrung der Reise selbst, natürlich die Menschen, elementare Fragen und um Geschichten, die sich wie in diesem Buch aus den endlos heißen und feindseligen Felsen- und Sandlandschaften lösen. Begeben wir uns heute also bei Fragen an den Autor Wolfgang Büscher nach Algerien, auch politisch und gesellschaftlich in einem Bereich, der interessante Aspekte bietet und beispielsweise in Sachen Migration und Fanatismus, aber auch traditionelles Leben und Klimawandel viel zu erzählen hat. Jetzt sage ich schönen guten Morgen nach Berlin. Dort ist Wolfgang Büscher zugeschaltet. Grüße Sie.
Schönen guten Morgen aus Berlin.
Herr Büscher, wann war diese Reise in die Sahara?
Das war im Frühjahr 24.
Wie lange waren Sie da unterwegs?
Gut einen Monat.
Jetzt kommen wir natürlich direkt zu diesem Foto mit dem Steinhaus. Was hat es damit auf sich?
Ja, Sie haben das wunderbar zusammengefasst. Es ist tatsächlich so, alle diese Reisen bei mir gehen ungefähr so intuitiv los. Da ist irgendwas, was mich anzieht, was mich irgendwie hinzieht. Und das war in diesem Falle tatsächlich eines dieser Bilder war dieses Haus, diese Eremitage auf einem fast 3000 Meter hohen Berg in der Sahara. Wenn ich Berg sage, fängt das sich verwundern über diesen Ort schon an, weil gewöhnlich denkt man Wüste, das ist Sand, 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 Sand. Es ist aber so, dass im Herzen dieser Wüste ein Bergmassiv liegt, arabisch Hoggar, Gebirge, Tuareg, Ahaggar, das ist allein dieses Bergmassiv ist etwa so groß wie Frankreich und es geht bis 3000 Meter hoch und da oben steht dieses Haus, diese Klause, diese Eremitage, die sich ein französischer Eremit gebaut hat vor gut 100 Jahren.
Sie haben dieses Foto gesehen, wussten nicht, wo es ist und was es überhaupt bedeutet. Was hat Sie ganz besonders dorthin gezogen? Können Sie es jetzt im Nachhinein erklären?
Also das ist beides. Es ist die Landschaft und es ist die Geschichte dieses Mannes. Die Landschaft, dazu muss man sagen, dieses Gebiet, was ich gerade kurz umrissen habe, ist eine uralte Vulkanlandschaft. Und man muss sich das vorstellen als ein Wald aus Vulkanen, aus Vulkanschloten. Und in einem bestimmten Licht, sei es morgens, sei es abends, wenn das Licht so gelblich oder rötlich wird, dann sieht man, wenn man hoch genug steht, diesen Wald aus Vulkanen, aus Vulkanschloten. Und das ist einfach ein wahnsinniger Anblick. Und das Zweite ist eben die Geschichte dieses Mannes. Die Wüste ist, also die Sahara, Maghreb, Nordafrika, das ist islamisches Gebiet seit der Eroberung der Herrscher Mohammeds im 8. Jahrhundert. Und man denkt da nicht an Christentum. Es gibt aber dort diese Geschichten und es gibt auch eine ganz besondere Freundschaft zwischen diesen christlichen Eremiten und den Tuareg.
Das heißt, Sie sind auch eingetaucht in eine Geschichte, die Sie dann dort Stück für Stück erfahren haben, erwandert haben mit den Menschen, die Sie dorthin gebracht haben. Denn Sie waren in einer kleinen Gruppe sozusagen unterwegs, vor allen Dingen mit einem Fahrer. Und der wiederum hatte dann auch noch persönliche Beziehungen zu dem, was in dieser Geschichte um diesen Eremiten, einen gewissen Charles de Foucault, sich alles abgespielt hat. Und das hat Ihnen die Möglichkeit ja gegeben, auch in die Geschichte dieser Region und damit in ganz viele Geschichten und auch Zustände, politische oder ich sag mal soziologische Zustände einzutauchen. War Ihnen das klar, als Sie losgefahren sind, dass es so tief gehen wird?
Nein, das war nicht klar. Und ich hatte ehrlich gesagt die Sorge, dass das Buch nicht funktioniert. Denn das Buch besteht ja aus meiner Reise, also mein Abenteuer, meine Reise jetzt in dieser heutigen Zeit. Und zweitens aus dieser historischen Reise, die ich in gewisser Weise miterzähle. Nämlich dieses Charles de Foucault, der übrigens aus Straßburg stammte. Und meine Sorge war, dass das nicht richtig zusammenkommt, dass es eine Behauptung bleibt. Und dann passiert, und das passiert eben nur auf solchen Reisen, dann passiert Folgendes. Ich habe diesen stillen Fahrer, also Gruppe, Sie haben gerade gesagt, ich war mit einer Gruppe, also es war jetzt nicht eine Touristengruppe oder so, sondern das war also der Fahrer, das war ein Koch, man braucht einen Koch, wenn man in der Wüste viele Wochen unterwegs ist und so weiter. So, und dieser Fahrer war ein eher stiller Mann und wir kamen erst so langsam nach Tagen so ein bisschen ins Gespräch und ich merkte, dieser Name Charles de Foucault und diese Eremiten da oben auf dem Berg und so, das sagt dem alles was, das kennt der. Und dann kam irgendwann der Gesprächsmoment, wo er sagte, sag mal, hast du mal den Namen Uxem gehört? Ich sage, ja natürlich, das war der beste Freund von diesem Charles de Foucault in seiner Zeit, damals vor gut 100 Jahren. Und dann guckt er mich an und sagt, ja, das ist mein Großvater. Und das ist einfach ein goldener Moment auf so einer Reise bei so einem Unternehmen. Und in dem Moment war mir klar, okay, jetzt haben die Synapsen geschnackelt und jetzt klatscht das alles zusammen und jetzt ist es ein Buch. Ab diesem Moment war es ein Buch und es waren nicht mehr zwei.
Wir wollen gleich ein klein bisschen genauer natürlich noch diese Geschichte und Verflechtung uns erzählen lassen von Wolfgang Büscher hier auf SR Kultur bei Fragen an den Autor. Es geht heute um den Weg, eine Reise durch die Sahara. Fangen wir doch nochmal bei der Positionierung an. Wo befinden wir uns denn in diesem Felsmassiv? In der Mitte der Sahara? In welchem Land? Vielleicht mal eine kleine Einordnung, Herr Büscher, ja, dass wir uns da zurechtfinden, wo Sie hingereist sind.
Okay, also das ist im Süden von Algerien. Algerien besteht ganz, ganz überwiegend aus Wüste. Wir haben also den mediterranen Küstenstreifen, der ist ganz grün und der ist ja, wie andere mediterrane Küstengebiete auch. Und da sind auch die größeren Städte, Oran und Algier und so weiter. Dann kommt südlich davon das Atlasgebirge. Und südlich des Atlasgebirges wiederum erstreckt sich die Wüste. Und das ist, weiß ich nicht, 80% der Landesfläche oder so ähnlich. So, und im Süden dieser algerischen Wüste, die sich wie so ein Keil, wie so ein Dreieck Richtung Schwarzafrika in den Kontinent reinschiebt, in der Spitze dieses Keils liegt dieses Bergmassiv. Und die Grenzen, die dort verlaufen, die sind nach Osten hin ist es Libyen, nach Südosten hin ist es Niger und dann nach Südwesten hin ist es Mali. Und wenn man ab und zu Nachrichten hört, weiß man, dass das alles keine gemütlichen Länder sind. In Libyen herrscht seit vielen Jahren Bürgerkrieg zwischen einer pro-russischen und pro-westlichen Regierung, die sich gegenseitig militärisch bekämpfen. In Niger hat vor einiger Zeit ein Militärputsch stattgefunden. Da sind die westlichen Stützpunkte alle rausgeflogen, die Amerikaner, auch die Bundeswehr war mit da. In Mali herrscht Bürgerkrieg, da gibt's alles vom Feinsten, also von Al-Qaida bis russische Söldner, Wagner-Truppen, Warlords, alles was man so will. Und das schwappt halt alles auch über die algerische Südgrenzen. Dann hört man von Entführungen ab und zu. Entführung ist ein übliches Business all dieser unappetitlichen Gruppierungen, damit finanzieren die sich unter anderem mit Drogen oder Entführungen zum Beispiel. Ja.
Also ein Ort, wo man unbedingt hinreisen sollte.
Ja.
Ja. Also erster Reflex ist, da ist erstens super heiß und trocken und gefährlich ist es auch noch. Martin Rees aus Dortmund hat eine Frage geschickt, vielen Dank dafür, die gleich darauf abzielt, sind Entführungen von Touristen und Touristinnen in neuen Geschäftsmodell in Nordafrika, speziell um Lösegeld weniger aus politischen Gründen zu bekommen. Ist das in diesem Bereich auch der Fall? Und Frage, die sich noch anschließt, welche Vorsichtsmaßnahmen sind denn da ratsam?
Die kurze Antwort ist ja. Die etwas längere Antwort ist, kommt immer ein bisschen drauf an, mit wem man noch unterwegs ist und welche Maßnahmen man ergreift. Als ich mit, das waren alles Tuareg, mit denen ich unterwegs war, und als ich das denen gesagt habe, ja, hier hat es doch Entführung gegeben und so weiter, da sagten die mir, ach komm, hör auf, das ist ja 14 Jahre her und wir passen schon auf und hier, und tatsächlich ist es auch so, alle 50 Kilometer entlang der algerischen Südgrenze ist eine Militärstation, ist eine Kaserne. Also Algerien tut wirklich, das muss man sagen, viel dafür, um die Lage im Griff zu halten und solche Dinge zu verhindern. Das ist tatsächlich wahr. Auf der anderen Seite, ein Jahr, nachdem ich dort war, hat es, oder ein knappes Jahr, nämlich um Weihnachten rum, letztes Weihnachten, hat es genau da, wo ich war, am Assekrem-Gipfel, eine Entführung gegeben. Da wurde ein Spanier entführt. Und wie er entführt wurde, es sagt auch, was da so ungefähr los ist. Nämlich, irgendeine Gruppe, ich glaube aus Niger, hat sich den geschnappt, und das machen die dann gerne und verkaufen das an irgendeine Terrororganisation, an irgendeine Al-Qaida-Truppe oder an sonst wen. Das heißt, das ist nicht nur für sowas wie Al-Qaida ist es ein Geschäftsmodell, sondern es ist auch für freischaffende Künstler, freischaffende Entführungskünstler, ist es auch ein Geschäftsmodell. Die schnappen sich halt, die gehen über die algerische Grenze, schnappen sich da oben ein und verkaufen den zum Beispiel an Al-Qaida. So ist es in dem Fall wohl gelaufen.
Wenn man sich nun aufmacht, Sie haben es vorhin schon erwähnt, dass man entsprechend vorbereitet ist, Sie sind eben auch nicht alleine dort unterwegs gewesen, wir haben es schon gehört, sondern eben zu dritt und auch mit jemand, der sehr kundig war und der natürlich auch genau darum wusste. Ein schönes Beispiel, wenn Sie über den Highway sprechen in der Wüste, ja. Da sind auch Menschenschmuggler und natürlich auch bewaffnete Kräfte immer wieder unterwegs. Und dann weiß der Fahrer eben, wie man das auch umgehen kann, beziehungsweise wie man sich verhalten sollte. Genau. Ist das unabdingbar, wenn man so eine Reise macht mittlerweile dort?
Es ist sogar eine Vorschrift. Ich hätte da gar nicht alleine unterwegs sein können. Also die Option, ich fliege nach Taman Rasset, das ist der einzige größere Ort da im Süden dieser algerischen Wüste, Oase. Ich fliege nach Taman Rasset, miet mir irgendeinen Four-Wheel-Drive und fahre da los. Diese Option gab es gar nicht. Ich musste das über eine Agentur machen, die dort sitzt. Und die geben mir eben diese Leute mit, die von dort sind und sich dort auskennen. Und wenn ich zwei oder drei Monate vorher, ich war also wie gesagt vor gut einem Jahr, wenn ich das zwei, drei Monate vorher gemacht hätte, hätte ich sogar eine bewaffnete Polizeieskorte dabei gehabt, 15 bewaffnete Polizisten mit 3 Jeeps. Das haben sie dann abgeschafft, aber das zeigt halt, wie die Lage ist. Und wir hatten auch Vorschriften. Also eine Vorschrift war, wenn wir übernachtet haben, wir haben ja immer in der Wüste geschlafen, übernachtet, wir mussten immer unseren Lagerplatz so wählen, dass er von der nächstgelegenen Piste nicht einsehbar war. Also dass man unser abendliches Feuer, ich bin dann immer Feuerholz sammeln gegangen jeden Abend, dass man das von einer Piste aus nicht sehen kann und so weiter.
Was ist die neue Erkenntnis, die der Autor aus der Reise gewonnen hat?
Also eine ganz elementare Frage eigentlich.
Oh,
gibt es die eine neue Erkenntnis?
Sagen wir mal so, das fängt mit der Landschaft an. Man hat ja so, wenn man zum Zahnarzt geht, dann liegen da manchmal so schöne große Bildbänder im Wartezimmer auf dem Tisch und dann auch manchmal die Wüsten dieser Welt und dann sind das so die Sanddünen und so weiter. Das gibt es alles natürlich, aber eine Erkenntnis ist auf jeden Fall, diese Wüste, zumindest diese riesige große Wüste, ist unfassbar vielfältig und es ist eben nicht nur eine Landschaft aus Sanddünen, sondern es ist eben diese Vulkanlandschaft, diese Berge, diese Hochplateaus, die brettflach sind und die hunderte Kilometer sich erstrecken. Also Sie müssen sich vorstellen, das ist dann ein in jede Richtung hunderte Kilometer großes, riesiges Brett aus grobkörnigem Sand, ein Brett, wo nichts sonst ist. Also Sie stehen da, drehen sich einmal im Kreis und Sie sehen nur Brett, Brett, Brett.
Die Landschaftserkenntnis von Wolfgang Büscher. Sie schreiben so schön an einem Ort, an einer Stelle in Ihrem Buch, ein paar Tage fuhren wir. Ja. Man fährt also einfach immer weiter und ist tagelang unterwegs und es ist Brett, wie Sie gerade sagen.
Das ist ein Gesicht der Wüste, ja. Hm. Diese sehr malerischen, ästhetischen Sandlandschaften gibt es natürlich auch. Erg ist das Wort dafür. Ergat Meer, da waren wir. Das ist eine Düne, die sich von Algerien bis nach Niger runterzieht, hunderte von Kilometern, ich glaube 200 Kilometer. Das ist fantastisch, ich bin hochgestiegen, ich saß dann rittlings auf dem Kamm dieser gigantischen Düne und habe einfach stundenlang nur dem Wind zugesehen, wie er diese Düne formt. Also da passiert dann nichts anderes, als sie sitzen da oben und schauen zu, wie dieser Dünenkamm in einem unendlichen, wahrscheinlich jahrtausendelangen Schöpfungswerk ständig neu geformt und immer um ein paar Millimeter verschoben wird. Da kriegt man ein Gefühl für Zeit und für die Begrenztheit der menschlichen Zeit.
Sie erfahren das, weil Sie dort ja nie sind in der Regel. Wie geht das denn beispielsweise auch Ihrem Fahrer, der Sie dort umhergefahren hat, der schon häufiger dort war? Sind das die gleichen Wahrnehmungen? Konnten Sie da irgendwie was ausmachen, wo man vielleicht was gemeinsam erlebt hat, wo Sie vielleicht auch gemerkt haben, der geht ganz anders damit um oder der geht genauso damit um wie ich, der ist auch immer noch komplett fasziniert?
Beides. Das ist ein Mann, der dort geboren ist, der, wie er selber sagte, er die Wüste kennt, komm mal Porsche, wie meine Tasche. Der hat halt immer mal wieder angehalten, dann hat er gesagt, komm mal raus, ich zeig dir was. Dann hat er mir eine bestimmte Pflanze gezeigt, so eine gummiartige, die hat er mit einem Holzstückchen eingeritzt, da trat so eine milchige Flüssigkeit aus. Und dann sagt er, wenn dir das ins Auge kommt, wenn du das anfasst und reibst dir im Auge, wirst du blind. Solche Sachen. Also das hat er mir ständig gezeigt. Oder er hält irgendwo an und zeigt mir läuft ein paar Schritte in die Wüste raus, pickt irgendeine kleine Pflanze auf und sagt, das ist gut gegen Rheuma. Also das ist ein Mann, der in der Wüste lebt, der mit und von der Wüste lebt. Und das unterscheidet ihn natürlich fundamental von mir. Ich bin der Beobachter. Ich laufe oder fahre da durch und schaue mir das alles an. Der hat insofern ein ganz anderes Verhältnis zur Wüste. Er lebt davon. Also Tiere, Kamele, Pflanzen, Gefahren. Zum Beispiel es gibt diese trockenen Flusstäler, diese Wadis oder Wet. Und manchmal regnet es eben dann doch. Und dann verwandelt sich dieses trockene Flusstal, was viele Jahre so aussieht wie ein völlig versteinerter Fluss, verwandelt sich in einen reißenden Fluss. Und dann geht das alles sehr, sehr schnell. Und dann kann man auch sehr schnell sterben, weil das Wasser kommt wahnsinnig schnell und reißt einen mit. Das passiert auch gelegentlich.
Sie schreiben sowieso, das hat mich auch ein bisschen erstaunt, über Leben in der Wüste. Also eigentlich die Schilderungen, da sind riesige Brettflächen und riesige Sanddünen, alles im 100er Kilometer Bereich in der Größenordnung und 3000 Meter hohe Vulkanfelsberge. Es gibt trotzdem Leben, es gibt Tiere, es gibt auch Wasserstellen und es gibt natürlich auch Bewegung durch Menschen mit ihren Fahrzeugen natürlich. Aber dieses Leben in kleiner Form oder auch in größerer ist doch durchaus Teil des Ganzen. Also es ist nicht komplett leer.
Nein, es ist nicht komplett leer. Und es ist natürlich da, wo ich war, das ist sozusagen das alte Reich der Tuareg. Die haben die Wüste kontrolliert, jahrhundertelang. Und dieses Hogger-Gebiet, dieses Bergmassiv war ihr Rückzugsgebiet. Da konnte ihnen keiner. Und wie haben sie gelebt? Sie haben einmal davon gelebt, dass sie Karawanen ausgerüstet haben. Diese Karawanen haben in der Regel Salzplatten aus den Salzseen in Algerien transportiert nach Süden, in das Gebiet von Niger zum Beispiel oder Mali, wo die Leute auf dieses Salz angewiesen waren und dann so eine Karawanentour darunter dauerte ungefähr 3 Monate. Über diese brettflachen Plateaus sind die gerne gelaufen. Und zurück sind sie gekommen mit Getreide, was dort am Nigerfluss angebaut wurde. Das war der Karawanenhandel, das war eine wirtschaftliche Basis der Tuareg. Eine andere wirtschaftliche Basis waren Raubzüge, waren auch Sklavenraubzüge nach Schwarzafrika rein. Man trifft heute noch in Tuareg-Siedlungen sehr schwarze Menschen, die aber dann schon ab der zweiten, dritten Generation dazugehörten. Also die wurden, die haben Sklaven gemacht. Und dann wurden die Nachkommen dieser Sklaven, waren aber integriert und sind es bis heute. So, das war die alte Tuareg-Ökonomie. Dann haben sie so eine Art Zoll genommen, also Wegezoll für andere Karawanen, die durchgezogen sind und so weiter. Hm. Das existiert ja alles nicht mehr. Karawanen muss kein Mensch mehr machen, es gibt Lastwagen. Salzplatten muss kein Mensch mehr transportieren. Das Salz ist in der Tüte im Supermarkt. Kurz und gut, die ganze wirtschaftliche Basis für dieses Tuareg-Leben existiert eigentlich nicht mehr. Trotzdem gibt es noch Leute, die dieses Leben weiterführen. Das fand ich sehr faszinierend. Ich hatte aber den Eindruck, das ist eine bewusste Entscheidung, wer das machen will. Die algerische Regierung baut Siedlungen, Häuser in zum Beispiel Taman Rasset, Janet und so weiter und versucht die, im Grunde genommen die Leute aus der Wüste rauszuholen und in die Städte zu holen. Dem geben auch viele nach und haben dann Jobs bei der Armee, bei der Polizei und sonst was oder im Tourismus. Aber es gibt eben immer noch welche, die sagen, nee, ich will das nicht, ich bleibe in der Wüste, ich führe dieses alte Leben fort. Mein Eindruck war nur, es ist eine ziemlich bewusste Entscheidung, man muss das wollen. Also früher war das die Normalität, so, also es gab gar nichts anderes. Heute ist es, glaube ich, eine bewusste Entscheidung, ich will dieses alte Leben weiterführen.
In Sachen Tuareg auch Martin Rees noch eine Frage geschickt. Was ist aus dem blauen Volk der Tuareg geworden? Das besonders faszinierende Augenfarbe, ja. Kleidung. Die Fotos haben es ja zu Weltruhm auch gebracht, fügt er noch hinzu. Kulturgeschichte, Sie haben gerade ein bisschen erzählt, aber auch Frauenrechte, erzwungene Sesshaftigkeit und Ablehnung der Scharia. Mhm. Nehmen die praktisch dann als Einzelpersonen noch eine besondere Stellung ein oder gibt es dort auch noch Gruppen Tuareg?
Also man kann die Tuareg so ein bisschen, also jeder Vergleich ist fragwürdig, aber so ein ganz kleines bisschen vielleicht mit den Kurden vergleichen, ein Volk ohne Staat. Also verteilt über mehrere Staaten. Die Tuareg leben in Algerien, die leben in Mali, die leben in Niger, ein bisschen auch noch in Libyen, Burkina Faso. Und es gab immer mal wieder Bestrebungen, eine Art Tuareg-Staat herbeizukämpfen, auch bewaffnet. Daraus ist aber nie was geworden und meine Prognose wäre, daraus wird auch nie was. In Algerien ist die Situation ziemlich friedlich, in Mali ist sie weniger friedlich. Ja, es gibt einen König oder präsidialen König der Tuareg, der sitzt, glaube ich, in Algier in einer Villa und irgendwie sagt nicht so viel
zum Thema.
Fern der Wüste und wird auch, glaube ich, nicht so besonders respektiert von den Leuten, die noch in der Wüste sind. Das spielt alles keine große Rolle. Also wie gesagt, in Algerien ist das alles ziemlich befriedet, woanders nicht unbedingt. Ja.
Eine weitere Frage an Wolfgang Büscher.
Also da habe ich folgende Frage. Ist es richtig, dass in der Wüste es nachts sehr kalt wird?
Das ist absolut richtig. Diese Reise habe ich ja in der Übergangszeit zwischen Winter- und Sommersaison gemacht. Und als wir loszogen in den ersten Wochen, war es nachts empfindlich kalt, also bis zu 0 Grad. Das glaubt man vielleicht nicht, wenn man außerhalb der Wüste lebt, aber es wird in der kalten, also in der Wintersaison, wird es tatsächlich sehr, sehr kalt. Was ein anderes Naturphänomen ist, was einem auch ziemlich zu schaffen macht, je höher man dann kommt im Hoggergebirge, ist der Wind. Also der Wind ist fast noch herausfordernder als die Kälte, die nächtliche Kälte, weil der hört einfach nie dann auf. Also man ist immer im Wind und das macht einen dann schon verrückt.
Verrückt im Sinne, dass man das Zelt festmachen muss und dass man ständig ja auch Geräusche hört.
Ja, ja. Also es ging mehrfach so, dass dann das, also ich hatte so ein winziges, dünnes Zeltchen, in dem ich dann geschlafen habe. Und also für meine Person hatte ich 5 verfilzte Decken dabei. Und es gab halt Nächte, da habe ich unter allen 5 verfilzten Decken gelegen und habe alles angezogen, was ich an Kleidung dabei hatte, unter diesen 5 verfilzten Decken, weil ich einfach sonst nur noch geschlottert hätte. Und dann, wenn der Wind, also es gibt ja so vor Morgengrauen gibt es immer spätestens so einen Moment, wo der Wind sich legt. Also normalerweise legt er sich nachts, aber da legt er sich halt nicht nachts. wenn man höher kommt. Und manchmal riss er dann das Zelt fast weg. Da musste ich also nachts raus unter den 5 verfilzten Decken raus und irgendwie größere Felsen sammeln, um die Heringe festzumachen, um die Zeltseile zu beschweren und so weiter. Ja, gut.
Eine weitere Frage von Doris Jung. In welcher Sprache hat sich der Autor unterhalten? Sprechen dort alle Französisch?
Französisch, ja.
Also das sollte man dann schon können, sonst... Also Englisch vielleicht noch ein bisschen, oder?
Englisch nicht so. Mein Französisch ist ein wirklich sehr, sehr rostiges Schulfranzösisch. Französisch war meine zweite Fremdsprache in der Schule, im Gymnasium. Und das war schon die Zeit, wo ich ein bisschen faul wurde und nicht mehr so doll gelernt habe. Also das ist alles nicht so doll mit meinem Französisch. Und ich habe dann so einen Crashkurs noch gemacht beim Institut Français in Berlin. Der hat erstaunlich viel gebracht. Das hat mich selber sehr gewundert. Also der hat irgendwie mein verschüttetes Schulfranzösisch noch so ein bisschen aufpoliert. Das war aber auch wichtig.
Hiltrud Hausner mit der Frage, wie viele Reisen haben Sie schon aufgrund eines solchen neugierig machenden Bildes gemacht?
Das ist jetzt mein 8. Buch. Also die Antwort ist 8.
Also immer das gleiche Prinzip.
Ja, es ist, ja, Prinzip klingt jetzt so vorsätzlich.
Also es passiert einfach so, oder sagen Sie auch da, ich guck mal, ob ich heute ein Bild finde, wo ich nochmal hinfahre?
Also ich habe halt irgendwann im Leben begriffen, ich wollte immer schreiben, und ich habe irgendwann begriffen, dass dieses Unterwegssein, dieses Reisen auf diese Art und Weise mein Weg zum Schreiben ist. Also ich muss einfach diese Dinge tun, und dann entsteht daraus, wenn es gut geht, ein Buch.
Eine Nachfrage von Christel André aus Schwalbach. Vielen Dank dafür. Es geht nochmal um den Kontakt mit den Tuaregs. Sie schreibt Kriegern. Beim Kontakt, wie würden Sie die Mentalität der Tuareg beschreiben?
Ich fand die sehr sympathisch. Ich mochte die. Wie würde ich die beschreiben? Die Islamisierung kam später, ein paar Jahrhunderte später, als in der arabischen Welt. Es gibt, glaube ich, immer noch so ein Restmisstrauen der arabischen Moslems gegenüber den Tuareg, weil man die nicht als so ganz sattelfeste Moslems möglicherweise betrachtet. Zum Beispiel ist es so, dass bei den Tuareg, die Männer tragen Gesichtsschleier, die Frauen nicht, also genau umgekehrt. Es ist wohl auch so, dass die Art und Weise, wie sich junge Menschen kennenlernen, die dann mal heiraten, freier ist. Also es gibt so Formen, dass man dann gibt so Musikabende und es werden Lieder gesungen und so weiter. Und da kann man sich dann schon mal treffen, man kann sich kennenlernen. Es ist alles ein bisschen freier. Es ist nicht so, es ist nicht so ganz harsch. Und die Weite der Wüste ist sowieso ein Freiheitsraum, so kann man es ja auch begreifen. Und da ist manches möglich, was vielleicht in der Strenge der reinen Lehre nicht möglich ist.
Also eine ganz besondere Erfahrung, die Wolfgang Büscher da gemacht hat. Unter anderem auch, als er Tuareg getroffen hat. Auf seinem Weg durch die Sahara. Heute zu Gast bei SR Kultur mit Fragen an den Autor. Jetzt wollen wir natürlich endlich mal zu diesem Amal kommen. So hieß er Fahrer, von dem wir vorhin schon kurz gehört haben. Der gesagt hat, ja, mein Großvater, der kannte diesen Eremiten. Sie haben dieses Foto der Eremitage gesehen, sind dorthin gereist ins Ahaggar-Gebirge. Père Charles de Foucault, fangen wir doch mal bei dem an. So hieß der Mann. Ganz kurz, wer war dieser Mann und was hat ihn vor, ja gut, 100 Jahren mehr oder weniger dorthin gebracht, wo Sie dann auch hingereist sind?
Also möglicherweise ist das, was mich an diesem Kerl fasziniert hat, dass er ein großer Suchender war. Also französischer Uradel, als kleiner Junge weise geworden, beide Eltern tot, sehr reich, standesgemäße Ausbildung als Kavallerieoffizier, Militärakademie Saint-Cyr, Paris, ein Lebemann erster Güte, Frauen, gutes Essen, ja, so. Und dann ist er halt beim Militär, bei der Kavallerie, ist in der algerischen Kolonie eingesetzt. Das geht ihm alles schwer gegen den Strich. Er hasst dieses Kasernenleben, er hasst das Militärleben. Holt sich eine Pariser Prostituierte in die Kaserne oder jedenfalls in den Kasernenstandort. Das fliegt auf. Er tut auch einiges dafür, dass es auffliegt. Dann fliegt er raus aus der Armee, unehrenhaft entlassen. So. Und im Grunde genommen so jemand, der eine Menge dafür tut, damit sein Leben auf ein anderes Gleis gestellt wird. Damit irgendwas passiert, was ihn aus seinem Lebensgleis rausschmeißt. Mhm. Und das gelingt ihm. Was er dann macht, ist, er geht illegal nach Marokko. Wir reden über die 1880er Jahre, 83. Illegal nach Marokko hieß, das Königreich Marokko war damals für Christen, für Europäer verboten. Also wirklich verbotenes Reich, da durfte keiner rein, Todesstrafe. Er hat es trotzdem gemacht, hat sich ein Jahr rumgetrieben, hat ein Buch darüber geschrieben. Das Buch war eine Sensation in Paris dann. Er wurde dann berühmt, sozusagen glänzend rehabilitiert. Das war aber auch wieder nicht genug. Und seine Suche, Lebenssuche ging weiter. Und es endete damit, dass er, der ja natürlich aus katholischer Adelsfamilie kam, das aber alles weggeschmissen hat als Jugendlicher. Er geht zu einem in Paris, zu einer Kirche, zu einem Priester und sagt, wir wollen mal über Gott diskutieren. Und der Priester sagt, nee, mein Junge, über Gott diskutiere ich nicht. Auf die Knie, du beichtest erstmal. Und dann wird daraus eine Lebensbeichte und der Entschluss, Mönch zu werden. Dann geht er ins Kloster, dann geht er ins Heilige Land, in ein, glaube ich, Trappistenkloster, damals in Syrien. Da haut er auch wieder ab. Dann geht er nach Nazareth als Faktotum in ein Nonnenkloster, als Hausmeister, als eine Art. Da haut er auch wieder ab. Dann nimmt er Kontakt auf zu einem alten Offiziersfreund, der inzwischen Kommandeur der algerischen Wüstengebiete ist. Der sagt ihm, hier brauche ich so einen wie dich, so einen Verrückten. Komm in die Wüste, komm zu mir. Und dann schlägt er sich mit dieser Idee wieder eine Weile rum. Am Ende tut er das. Und es endet damit, dass er tatsächlich als Eremit in der Wüste lebt. Aber Eremit, darunter darf man sich nicht eine sehr große Einsamkeit vorstellen, sondern er ist gleichzeitig immer auch ein Wissenschaftler gewesen. Und er schreibt ein 2000-Seiten-Buch, das erste überhaupt, was es jemals gegeben hat. Wörterbuch, Tamahak, das ist die Tuareg-Sprache, Französisch. Und schreibt zweitens ein weiteres Buch, in dem er die Tuareg-Poesie sammelt und übersetzt ins Französische. Diese Eremitage, die er sich oben auf dem 2700 Meter Berg gebaut hat, natürlich baut er sich eine Kapelle da rein, aber er baut sich auch ein kleines Observatorium hin, wo er die Sterne beobachtet. Also er ist immer ein suchender Mensch gewesen, und zwar in beide Richtungen, in Richtung Gott und in Richtung Wissenschaft.
Und hat dann natürlich auch Kontakte gehabt, unter anderem mit dem Großvater ihres Fahrers,
genau.
Ongsim, so wie wir vorhin schon gehört haben.
Die Geschichte dieser beiden ist, dieser Ongsim war damals ein ganz junger Kerl. Foucault war vernarrt in den, also ein junger Tuareg-Krieger. Und er hatte so die Vorstellung, ich muss den mal nach Frankreich mitnehmen. Und dann hat er ihn 3 Monate lang nach Frankreich mitgenommen, ist mit dem durch seine Familie getourt, seine Freunde besucht und so weiter. Und dann wollte er ihm einen Gefallen tun, ein tolles Geschenk machen. Der wusste, der sehnt sich nach einem Gewehr, nach einem ganz bestimmten Gewehr, wie es die französischen Kolonialsoldaten haben. Und dann versucht er ihm dieses Gewehr zu besorgen. Das ist schwierig, weil die französische Kolonialarmee sagt, also wir rüsten die Tuareg jetzt nicht mit unseren Waffen aus, das machen wir jetzt nicht. Dann hat er das aus Belgien besorgt, wo eine belgische Waffenfabrik ein ähnliches Gewehr produziert hat und so weiter. Und möglicherweise, es hat dann nach Foucaults Tod, wenige Jahre danach hat es im Zuge des Ersten Weltkrieges einen Aufstand gegeben, auch der Tuareg gegen die Kolonialmacht. Und möglicherweise hat dieser junge Mann mit diesem Gewehr dann an diesem Aufstand teilgenommen.
Also eine Geschichte, die dann über den Enkel bis zu Ihnen praktisch weitergeführt worden ist, der Sie sich immer weiter angenähert haben. Wir wollen gleich mit Ihnen noch oben auf den Gipfel steigen, aber erst einmal die Frage von Marion Hergenröther an der Stelle. Welche inneren Landschaften hat der Autor erfahren? Können Sie das vielleicht auch ganz kurz in Verbindung zu dem bringen, was vielleicht auch diesen suchenden Herrn Charles de Foucault ausgemacht hat?
Zwei Dinge. Das eine ist eine große Stille, eine große Ruhe. Das ist ja, glaube ich, das, was Leute, die aus zivilisierten Gegenden, aus der Zivilisation kommen, in der Wüste suchen. Diesen Typus gibt es ja, den hat es immer gegeben. Also die Leute, die in die Wüste gehen. Und das habe ich schon auch erfahren. Also das habe ich auf dieser Erkad-Meerdüne erfahren. Das habe ich auch in anderen Wüstengegenden erfahren. Man kommt zur Ruhe. Man kommt wirklich zur Ruhe. Es ist... Man steht da, man dreht sich 360 Grad um und man befindet sich in einer großen Stille und in einer unglaublichen Weite, in der man selbst sehr klein ist. Und das hat was Gutes, das macht was Gutes mit einem, das muss ich einfach so sagen. Das ist das eine. Das andere ist, dass man auf sehr elementare Dinge zurückgeworfen wird. Bei mir war das zum Beispiel dieses abendliche Holzsammeln. Ich habe das genossen. Also ich bin abends, wenn wir irgendwo einen Lagerplatz uns gesucht haben, es ist dann so, wenn man zu dritt unterwegs ist, ganz natürlich, die Aufgaben verteilen sich. Das stellt sich dann einfach so ein, du machst das, ich mach das. Ich war immer der Holzsammler und ich habe das geliebt. Ich bin bestimmt eine Stunde Holz sammeln gegangen. Die hätte ich nicht gebraucht, die Stunde, aber ich habe das ausgedehnt, soweit es nur ging. Ich bin erstmal kurz raus, ein paar kleine Äste, damit überhaupt das Feuer losgehen konnte. Und dann bin ich nochmal los und habe die größeren Knorze gesucht. Das sind sehr glückliche Momente gewesen. Mhm.
Wobei ich mir jetzt natürlich auch spontan erstmal die Frage stelle, wie kann man, wenn man hunderte Kilometer steiniges Brett hat, dort überhaupt noch Holzreste finden? Weil Wälder und Bäume gibt's dort doch nicht, oder?
Nee, gibt's nicht. Aber auf diesem Brett wird's wirklich schwierig. Mhm. Das stimmt schon. Aber sonst in diesem Bergmassiv, irgendwas wächst immer. Also und irgendwo fällt immer ein Ast vom Busch oder so. Also irgendwas findet man.
Frage in dem Zusammenhang von Inge Käufer aus Saarbrücken. Vielen Dank dafür. Sie schreibt auch, in der Wüste ist man ja eher luxuslos. Ja. Oder was ist da mit Klimaanlagen, Restaurants, Pizzaservice, Autobahn, Arztversorgung, Party und so weiter? Also sie möchte gerne wissen, wie kommt man als Europäer denn damit zurecht?
Das ist eine sehr zutreffende Beschreibung. Die Maßstäbe verschieben sich. Also Luxus ist zum Beispiel, dass... einer meiner Begleiter rausfand, dass ich morgens gern Kaffee habe. Die trinken Tee, also den Tuareg-Tee, der ist schwarz, oder halt so einen mit Milch aufgegossenen Tee. Und irgendwann hat er gemerkt, dass ich gerne Kaffee mag morgens. Und dann ist der Luxus, dass der mir einen kleinen Kaffee macht. Das war fantastisch. Oder in meiner Kindheit gab es einen Dorfladen und in diesem Dorfladen gab es einen Weichkäse, so kleine Dreiecke abgepackt in so einer runden Pappschachtel, Lavache qui rit, die Kuh, die lacht.
Kennen wir alle.
Kennen Sie alle, okay. Im Saarland ganz bestimmt.
Natürlich.
Das hatte ich völlig vergessen, war halt so ein Kindheitsding. Und habe ich, glaube ich, Jahrzehnte so eine Schachtel nicht mehr in der Hand gehabt. Und auf einmal in der Wüste, macht er diesen Frühstücks, wird ein alter, vergammelter Teppich ausgebreitet, auf dem wir dann sitzen, das ist unser Frühstückstisch. Und auf einmal steht da Lavache qui rit. Ich denke, ich sehe nicht richtig. Ja. Das ist auch ein toller. Diese kleinen Dinge werden sehr kostbar. Ne? Also es ist halt so, im Überfluss geht die Kostbarkeit verloren. Und in der Einfachheit scheint sie auf. Es ist so.
Die Kuh, die lacht, Lavache qui rit. Irgendwo schreiben Sie, glaube ich, darüber, dass sie vielleicht auch weint.
Es gibt, also eine Sache, auf die man dort stößt, sind halt diese steinzeitlichen Felszeichnungen. Und eine sehr, sehr eindrückliche Felszeichnung hat tatsächlich diesen Namen, La Vache qui pleure, die Kuh, die weint. Und das ist eine Felsritzung, da sieht man das Gesicht einer Kuh, die ja eine dicke Träne im rechten Auge hat. Da gibt es nun verschiedene Interpretationen, was das bedeuten soll, wie dieser steinzeitliche Steinritzer, Künstler, Graveur vor, weiß ich nicht, 7000 Jahren, was er sich dabei gedacht hat. Und eine Interpretation ist, es ist die Träne der Kuh angesichts der eintretenden Wüste, die das grüne Land ersetzt. Also die Wüste war mal grün vor 7, 8, 9, 10.000 Jahren. Es war eine Savannenlandschaft. Man kann das an diesen Felszeichnungen wunderbar ablesen. Da gibt es Giraffen, da gibt es Rinderherden, da gibt es Elefanten, große Säugetiere. So. Und das ist halt irgendwann zur Wüste geworden vor ungefähr 7, 8.000 Jahren. Und diese weinende Kuh ist möglicherweise, das wäre jetzt meine Interpretation, ist eine mythologische Verarbeitung dessen. Also das halt diesen Moment hat es natürlich nicht gegeben, weil der Übergang von Savanne zur Wüste hat sich sicherlich mindestens über Jahrhunderte hingezogen. Aber das ist sozusagen der mythologisch betrachtet der Moment, an dem die Kuh an ihre Wasserstelle tritt und das Wasser ist weg.
Am Fels die Kuh, die weint und auf dem Teppich die Kuh, die lacht. So ist es Wolfgang Büscher ergangen. Er war unterwegs in der Sahara. Wir sind mit ihm im Süden von Algerien in einem Felsmassiv hier auf SR Kultur bei Fragen an den Autor unterwegs. Wir haben noch jede Menge Fragen. Hier eine weitere.
Ich möchte den Autor fragen, ob diese Vulkane, die er ansprach, wie ein Wald aus Vulkanstrukturen, die sich in den letzten Jahrhunderten vermehrt haben oder ob sie geringer geworden sind, die Vulkanaktivitäten, und wie er das für die Zukunft einschätzt.
Es ist eine tote Vulkanlandschaft. Also diese Vulkane sind Millionen Jahre alt. Und wenn ich sage Wald, dann will ich damit ausdrücken, es sind nur noch die Vulkanschlote oft übrig. Also das weichere Material, Tuffstein, das ist sozusagen runtergefallen oder runtergesackt im Laufe der Jahrtausende und liegt wie so ein Aschehaufen oder so ein Kleiderhaufen um die Füße dieser Vulkanschlote herum. Und es ist es sind Wälder aus Vulkanschloten, also nadelartige Felsen. Und vulkanische Aktivität gibt es schon ganz, ganz lange nicht mehr. Es gibt, glaube ich, noch einen aktiven Vulkan unter tausenden toten Vulkanen. Aber von dem hat man auch schon ganz lange nichts gehört. Also der ist nicht aktiv.
Einer wehrt sich noch. Aber sehr wahrscheinlich nichts zu erwarten von den anderen.
Nein, nein, nein. Das ist kein aktives vulkanisches Gebiet. Also schon sehr lange nicht mehr.
Eine weitere Frage.
Schönen guten Morgen. Scholz ist mein Name. Wie ungefährlich ist das Leben eigentlich? Oder ich muss mal richtig formulieren, wie gefährlich ist es denn? Denn in einer Fernsehdoku habe ich schon gesehen, dass es auch Skorpione gibt und Sandschlangen. Wenn der Autor jetzt abends nächtigt und Holz sammelt, so ungefährlich ist das Leben doch dann gar nicht. Ne? Herzlichen Dank für die Auskunft, wie es heute jetzt da aussieht. Danke.
Ja, da haben Sie völlig recht. Es gibt Skorpione und sowas, es gibt auch Schlangen. Und es gab irgendwann den Moment, als mir das klar wurde, dass es das alles ja auch gibt. Und dann frage ich den Fahrer, sag mal, wie ist es denn damit? Und dann sagt er, mach dir keine Sorgen. Ich weiß genau die Lagerplätze, ich habe mir die vorher angesehen. Und ich untersuche den Sand vorher auf Spuren, zum Beispiel von Skorpionen. Nun muss man dazu sagen, der Sand ist oftmals gar nicht so fein, sondern auch grobkörnig. Und ein Skorpion ist ein relativ kleines Tier. Und eine Spur eines Skorpions im grobkörnigen Sand zu identifizieren, traue ich mir nicht zu. Ich würde es niemals hinkriegen. Der schon. Und ich wollte dann auch mal schlau sein und war beim Holzsammeln bin ich auf eine geschlängelte Spur gestoßen und dann bin ich ganz aufgeregt zu ihm gesagt, Amal, hier, da hinten, da kannst du es mal anschauen, da ist eine geschlängelte Spur, da ist, glaube ich, eine Schlange. Und sagte, ja, ja. Und dann war Stunden später, sprach ich ihn dann nochmal darauf an, sag mal, hast du dir eigentlich die Spur angeguckt? Und sagte, ja, ja, das ist eine Wüstenmaus.
Gut, wenn man so jemanden dabei hat, dann kann man auch ruhiger schlafen auf jeden Fall. Jetzt kommen wir doch so langsam gegen Ende der Sendung diesem Berg und dieser Eremitage nochmal ein klein bisschen näher. Sie fahren also viele, viele Tage, Wochen und kommen dann nach vielen auch aufregenden Nächten. Sie schreiben natürlich über Tag und Nacht, über Hitze und Kälte, über Wind und Sand, haben wir schon ein klein bisschen drüber gesprochen, dann zu diesem Punkt. Ganz kurz, was ist Ihnen, als Sie dann endlich dort standen, durch den Kopf gegangen? Können Sie sich da noch dran erinnern? Also den Rest gehen Sie praktisch zu Fuß, um zu dieser Eremitage zu kommen. Wissen Sie, was Sie dort erwartet? Haben Sie irgendeine Erwartung? Also was in dem Moment geht Ihnen da durch den Kopf?
Ja, das ist ein sehr steiler Aufstieg am Ende und ich hatte eine Plastiktüte in der Hand und die Plastiktüte war prallvoll mit Lebensmitteln für den Eremiten. Also diese Eremiten gibt es immer noch. Also was Foucault vor über 100 Jahren begonnen hat, hat Nachfolger gefunden. Er hatte immer davon geträumt, einen Orden zu gründen. Das ist ihm nie gelungen. Aber einige Jahre nach seinem Tod, 2016, wurde er von Dschihadisten erschossen.
1916,
Entschuldigung, ja natürlich. Also einige Jahre nach seinem Tod gründeten sich dann Orden in seinem Geist, in seinem Sinne und bis heute leben auf diesem Berg Eremiten in seiner Nachfolge. Und der Eremit heute in der Wüste hat halt ein Handy und mein Fahrer natürlich auch und der hatte mich bei ihm angekündigt und sagt, da kommt, ich schicke dir da einen hoch. Das ist so ein Deutscher und der schreibt ein Buch und wie auch immer. Und dann drückte mir der Fahrer drückte mir diese Plastiktüte in die Hand, voller Lebensmittel für den Eremiten da oben. Und der empfing mich dann und war, glaube ich, am Anfang ziemlich skeptisch, was da für ein komischer Vogel hochgestiegen kommt. Und es gab dann diesen schönen Dialog, ab und zu kommt hier einer hoch und der will ein Buch schreiben. Der bleibt hier ein paar Tage und will ein Buch schreiben. Schreibt dann ein Buch. Und ich sage, ja, schreibt er ein Buch. Und dann sagt er, ja, und das Buch kannst du auf den Müll schmeißen. Das ist alles Quatsch. Und dann sagt er, manchmal kommt hier auch einer hoch, der will einen Artikel schreiben. Der bleibt einen Tag oder so. Und dann schreibt er einen blöden Artikel und den Artikel kannst du auch auf den Müll schmeißen. Ich sage, aha, so, und wer bin ich? Und dann sagt er, ja, und ab und zu kommt hier einer hoch, der will überhaupt nichts schreiben und der bleibt Wochen. Das ist gut, das ist ein guter Typ. Ich sage, ja, okay. dann hat er mir das Plateau gezeigt, dann sind wir über das Plateau gelaufen, ein paar Kilometer in jede Richtung geht das, über schwarzen Vulkanstein und dann sank die Sonne und wir mussten zurück und dann kam die Situation, dass er mich noch auf einen Kaffee eingeladen hat und dann legt er mir während der Kaffee kocht, so ein kleines Fotoalbum hin, seine Familie, wo er herkommt, kommt aus Spanien, aus Andalusien, aus Cordoba, Bauernsohn, ich komme auch vom Land und ich weiß auch nicht, plötzlich kommen wir auf das Schweineschlachten, auf das winterliche Schlachtfest, das kannte er gut, das kannte ich auch gut, ich musste immer als Junge den Bluteimer halten, wenn das Schwein geschlachtet wurde, für die Blutwurst und so weiter und ja, und dann kamen wir so ins Reden, wo wir so herkommen, über unsere Kindheit und so weiter. Und auf einmal schmolz das Eis und ich merkte, jetzt akzeptiert er mich so langsam.
Sie sind also einem Menschen begegnet, den Sie in der Form vielleicht gar nicht erwartet haben.
Überhaupt nicht.
Der Sie in der Form fast schon vorhergesehen hat, aber dann doch nicht. Also da hat sich auf einmal was verändert auch? Fragezeichen.
Ja, ich mochte den und ich hatte am Ende den Eindruck, dass wir uns beide gegenseitig mögen. Und ich meine, der Mann, wissen Sie, der Mann Ich hab ihn dann gefragt, wie lange sind Sie denn jetzt hier oben auf dem Berg? Da sagte er, seit 22 Jahren. Andalusischer Bauernsohn, 7 Söhne, einer davon, seit 22 Jahren Eremit auf dem Berg. Und wieso ist es möglich? Wieso macht er das? Ist es möglich, weil es einfach diese Freundschaft zwischen den Tuareg und diesen christlichen Eremiten gibt, seit über 100 Jahren. Und es hat eine Kontinuität. Und es gab dann auch so den Moment im Gespräch, wo er sagte, unser Verhältnis zu den Tuareg und zu den arabischen Algeriern, sagt er, ist wie Tag und Nacht. Die einen misstrauen uns zutiefst und denken, wir wollen hier missionieren. Und wenn die mir sagen, ihr wollt doch missionieren, dann sage ich ihm immer, wie viel haben wir denn missioniert in den 100 Jahren, seitdem wir hier oben auf dem Berg sitzen? Zero. Keinen. Wir sind hier und das ist diese ganze Foucault-Idee. Nichts erwarten, alles geben, da sein.
Eine weitere Frage noch.
Schon die Propheten suchten die Wüste auf, um ihre Gedanken zu klären. Hat der Autor ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ich bin kein Prophet, ich bin auch kein Eremit. Ich habe aber eine Sympathie dafür und es interessiert mich. Deswegen kann ich nicht sagen, dass ich ähnliche Erfahrungen gemacht habe, aber ich habe Menschen getroffen, die diese Erfahrung machen. Und sie haben vollkommen recht. Es gibt übrigens ein wunderbares Buch von Hans von Zander. Das heißt, als Religion noch nicht langweilig war, das geht über die Wüsteneremiten der ersten Jahrhunderte. Das kann ich nur empfehlen.
Eine Frage, die schon mehrfach auftaucht, in dem Zusammenhang auch von Charlotte gestellt. Vielen Dank dafür. Bemerkt man in der Wüste eine steigende Umweltbelastung durch den Tourismus? Ich will es erweitern mit Aspekten. Droht diesem Ort auch, der ja doch sehr, sehr besonders ist, und es gibt auch einen Naturpark, glaube ich, drumherum, droht da irgendwie eine touristische Zerstörung oder eine Belastung besonderer Art?
Also da würde ich definitiv Nein sagen. Weil die paar Leute, die da hinkommen und diese Strapazen auf sich nehmen, um da unterwegs zu sein, das muss man schon wollen. Und das sind nicht viele.
Also eine Vermarktung, so schreibt auch Anne Nierenberg aus Nalbach, eine Vermarktung als Sehnsuchtsort wie Nepal, Himalaya, wo ja zum Teil auch dann Urlauberströme massiven Müll hinterlassen und so weiter, in der Umgebung nicht.
Nein, das denke ich nicht. Also ich war auch mal in Nepal und... Wenn man in Kathmandu ist, ist ja sozusagen der totale Hippie und Bergtourismus und die ganze Altstadt ist geprägt davon. Nein, nein, so ist es nicht.
Wie sieht nun diese Reise, Herr Büscher, im Vergleich zu den anderen? Sie sind zu Fuß beispielsweise durch Nordamerika gelaufen. Sie waren unterwegs von Berlin nach Moskau zu Fuß. Auch ein ganz, ganz tolles Buch ist darüber entstanden. Das ist schon alles ein bisschen länger her. Wenn wir jetzt diese Reise nehmen durch die Sahara, kann man das irgendwie vergleichen? Oder sagen Sie, ich habe noch mal eine andere Art der Reise gemacht? Also ja. Wie unterscheidet sich das?
Na, es unterscheidet sich sehr stark darin, dass ich eben nicht allein unterwegs war. Ne? Hm. Also ich habe ja diese großen Fernwanderungen um Deutschland rum, nach Moskau, durch die USA, die habe ich ja allein unternommen. Also da war ich immer 3 Monate allein unterwegs, wirklich allein, völlig auf mich gestellt. Und hier war ich halt mit 2-3 Leuten unterwegs. Und am Anfang dachte ich, willst du das? Hm. Und im Ergebnis war es aber so, dass das eine tolle Dimension in die Sache reingebracht hat, weil das eben Teil der Geschichte und Teil des Buches dann auch und meines Erlebnisses auch geworden ist. Über den Fahrer haben wir schon gesprochen. Der Fahrer war für mich einfach eine fantastische Begegnung und ohne ihn wäre dieses Buch so gar nicht möglich gewesen.
Und da sind wir natürlich alle sehr froh drum, dass Sie sozusagen diese Erfahrung und diese Erweiterung dann auch uns mitteilen in Ihrem Buch. Ist es das, ganz kurz noch, was bleibt, dass es eigentlich eine Bereicherung für auch Sie war, der immer allein unterwegs war, einfach mit Menschen dann auch in Kontakt treten zu dürfen?
Ja, ich sehe es daran, dass der Kontakt geblieben ist. Bei diesen großen Reisen bei denen ich allein unterwegs war, da bleibt ja in der Regel nichts. Das sind ja relativ flüchtige Begegnungen. Ich bin heute hier, morgen da, in 2 Monaten wieder dort oder in 3 Wochen wieder dort und so weiter. Da bleibt ja in der Regel nicht viel von. Und hier bleibt, aber wir schreiben uns immer noch und wir haben immer noch Kontakt und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen.
Sagt Wolfgang Büscher, er war heute zu Gast mit Der Weg, eine Reise durch die Sahara, erschienen in DTV Verlag, 234 Seiten für 24 Euro. Ihnen ganz herzlichen Dank und alles Gute, Herr Büscher.
Alles Gute. Tschüss.
Helmut Bill aus Saarbrücken, Friedrich Welter aus Neunkirchen und Marion Hergenröther bekommen je ein Exemplar. Allen anderen natürlich, auch wenn wir jetzt nicht alle Fragen beantworten konnten, vielen, vielen Dank fürs Teilnehmen. Nächste Woche, nächste Chance sozusagen. Dann mit Uwe Ritzer. Der Ausverkauf ist unser Thema. Wasser, Boden und Rohstoffe. Wer mit unseren Ressourcen Profite macht und was wir dagegen tun können. Nächste Woche hier bei SR Kultur Fragen an den Autor. Wie immer sonntags 9:04 Uhr. Alle Informationen zur Sendung, auch wie Sie Ihre Fragen stellen können, auf srkultur.de. Und für heute sagt Tschüss, Jochen Marmitt.
Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn ihr keine Ausgabe verpassen möchtet, dann abonniert uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf euch. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp.
Hallo, mein Name ist Udo Schmidt und ich bin der Host des Reisepodcasts zwischen Hamburg und Haiti. Ob Barbados in der Karibik, die Dolomiten in Italien, die Bergbauregion Roccia Montana in Rumänien oder Somaliland am Horn von Afrika. Jede Woche habe ich die spannende Aufgabe, mit Reporterinnen und Reportern über ihre Besuche an den unterschiedlichsten Orten dieser Erde zu sprechen. Zwischen Hamburg und Haiti gibt tiefe Einblicke in das Leben der Menschen vor Ort, was sie bewegt, was sie sich wünschen, wovon sie träumen. Ich lade Sie ein, jede Woche mitzureisen und Ihr Fernweh etwas zu stillen. Zwischen Hamburg und Haiti finden Sie unter anderem in der ARD-Audiothek.